Willkommen zur 246. Ausgabe von Europe Calling. Mein Name ist Amelie Passmanns und ich bin seit April hauptamtlich bei Europe Calling. Das heute ist das erste Webinar, was ich alleine moderiere. Deswegen ist es sehr spannend. Heute vertrete ich nämlich Maximilian Fries, der normalerweise auch moderiert. Maximilian fällt heute leider krankheitsbedingt aus, aber schickt euch allen schöne Grüße. Ganz besonders begrüße ich natürlich unsere heutigen Diskussionsgäste, die wir gleich noch genauer vorstellen. Aber bevor es losgeht, kurz noch ein paar Hausmitteilungen, wie jedes Mal. Wir werden heute einen Mix aus Deutsch und Englisch sprechen. Solltet ihr dabei Unterstützung brauchen, haben wir wunderbare Dolmetscherinnen dabei. Unter dem kleinen Globus unten in der Kontrollleiste könnt ihr die Sprache auswählen. So just for everyone, today we will be speaking a mix of German and English. If you need assistance with that, we have wonderful interpreters and you can select the language under the small globe in the control bar. We will also post instructions in the chat. Wie immer bei Your Calling könnt ihr eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Heute benutzen wir dazu Slido und den Link dazu stellen wir gleich in den Chat. Genau, das sind viele Fragen, das heißt, bewertet gerne die Fragen der anderen, denn nur so können wir die Fragen stellen, die am meisten interessieren. Dabei ganz wichtig, bitte schreibt euren Namen dazu. Ja, das ist viel schöner, wenn man die Namen nennen kann, statt andauernd anonyme Userin sagen zu müssen. Wie immer wird Your Calling auch aufgezeichnet und danach auf YouTube und als Podcast online gestellt. Bitte beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. Und es waren auch schon alle Hausmitteilungen für heute. Dann übergebe ich an Niklas Höhne. Er ist Experte für internationale Klimapolitik, Leiter des New Climate Institute und Professor an der Wageningen Universität. Professor Höhne war auch dieses Mal live bei der COP mit dabei. Genau, das heißt, Niklas, start gerne.
Danke. Hallo erstmal an alle. Schön, dass ihr alle da seid. Und danke an Eurocalling für die Einladung. Ich wollte hier kurz 10 Minuten vorstellen, was aus meiner Sicht bei der Konferenz in Belem passiert ist. Das ist natürlich meine Sicht. Es gibt da viele, da ist sehr viel passiert auf dieser Konferenz. Und deswegen sind wir auch mindestens drei Speaker hier, die das erklären können. Insofern, ja, meine persönliche Einschätzung hier, was da passiert ist und was nicht passiert ist. Die Slides sind auf Englisch, ich spreche aber auf Deutsch. Und wie gesagt, wir hatten ja schon gesagt, die Interpreters können das dann übersetzen. So, erst als allererstes, was ist die COP überhaupt? Also die COP ist eine Konferenz der Staaten, die sich zu internationalen Klimaverträgen verpflichtet haben. Das sind 198 Staaten. Da gibt es einmal den einen Vertrag, das ist die United Nations Framework Convention on Climate Change, also die Rahmenkonvention zum Klimawandel von 1992, das Kyoto-Protokoll von 1997 und das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015. Die treffen sich. Also es treffen sich Nationalstaaten und die Regierungen dieser Staaten und die entscheiden dann gemeinsam im Konsens. Das heißt, da wird überhaupt nur irgendwas entschieden, wenn alle Länder zustimmen und kein einziges dagegen ist. Und es dürfen auch nur Länder abstimmen, niemand anders. Und da kann man sich direkt vorstellen, das ist extrem schwierig. Ja? Dass da überhaupt irgendwas zustande kommt, ist schon wahnsinnig, weil wirklich jedes einzelne Land hier ein Veto einlegen kann. Aber trotzdem funktioniert es irgendwie. Und wieso funktioniert es? Weil eben es meistens eine Präsidentschaft gibt, in diesem Fall war es Brasilien, die eben versucht, dass das alles so zusammenpasst und alle irgendwie unter einen Hut zu bringen sind. Diese Präsidentschaft kann nichts entscheiden, aber sie macht eben Vorschläge. Sie macht Vorschläge, was dann nachher zur Abstimmung oder zur Verabschiedung gegeben wird. Wie viele Leute laufen da rum? Viele, es sind 11.000 Abgeordnete von Regierungen gewesen, es sind 12.000 Beobachtende gewesen. Da sind dann Gruppen dabei, die eben Umweltverbände sind, aber auch Leute aus Unternehmen sind da, aber junge Gruppen, verschiedene religiöse Gruppen, Völker. Gender ist dabei, aber auch Research. Und ich war jetzt dabei eben und als Research habe eben das beobachtet von dieser Seite. Und dann sind da noch 4.000 Journalistinnen und Journalisten dabei. Dann sind noch mal eine ganze Menge andere Leute dabei, aber das sind, glaube ich, erstmal die wichtigsten Gruppen. wieder sind. So, was ist da jetzt passiert? Eine Sache ist die Frage mit dem 1,5-Grad-Ziel. Also das Pariser Klimaschutzabkommen will ja, dass die globale Erdtemperatur unter 1,5 Grad gehalten wird. Und da war jetzt eine große Frage, was, wie sieht es überhaupt aus mit 1,5 Grad? Und das ist hier die Temperaturkurve der Erde. Also das ist die globale Mitteltemperatur gemessen für jeden Monat. Also jeder Monat hier ist so ein kleiner Punkt. Und das war eben von 1970 bis jetzt. Und hier ist 1,5 Grad. Wenn ihr meine Maus sehen könnt, könnt ihr sehen, ne? Genau. Also 1,5 Grad ist hier. Und man sieht hier eben, da waren fast alle Monate in 2024 waren schon über 1,5 Grad. Hier gibt es noch ein paar Monate, vor kurzem, die unter 1,5 Grad waren. Aber das ist doch relativ weit oben. Also wir müssen sagen, dass im Jahr 2024 die Mitteltemperatur über 1,5 Grad war, aber dieses langjährige Mittel, das ist eigentlich das, was zählt unter dem Pariser Klimaschutzabkommen, das noch nicht. Ja, das wird 1,5 Grad nach dem jetzigen Stand, aber dann April 2029 erreichen. Und weil wir eben jetzt hier so hoch sind bei der Temperatur, haben wir eben wahnsinnig hohe Temperaturen, wie wir sie vorher nie gesehen haben, also mit Höchsttemperaturen 50 Grad in einigen Gegenden. Extrem warm, extreme Dürre, extreme Feuer. Aber weil eben die Luft so warm ist, kann sie auch viel Wasser aufnehmen. Deswegen haben, und noch dazu sind die Ozeantemperaturen auch extrem warm. Und deswegen haben wir zurzeit eben extreme Wetterereignisse wie Stürme, wie der Hurricane in Jamaika mit 300 Stundenkilometern oder wie es jetzt gerade die Regenfälle im Mittelmeer, wo eben der Regen von einem halben Jahr an einem einzelnen Tag runterkommt. Und das ist dann extrem Wetterereignis. Und das liegt eben daran. So, jetzt ist die Frage, haben wir das 1,5-Grad-Ziel gerissen, ja oder nein? Also erstmal noch nicht. Das langjährige Mittel ist erst. Aber was sehr interessant war, dass jetzt bei dieser Konferenz ziemlich alle sich einig waren, dass das schon eigentlich nicht mehr vermeidbar ist, ja, dass wir 1,5 Grad erreichen werden, auch im langjährigen Mittel, irgendwann anfangs der 2030er. Und das Wichtige hier ist, das bedeutet nicht, jetzt geben wir auf, sondern ganz im Gegenteil, es gilt jetzt eben diesen Overshoot, ja, also dieses Überschreiten der 1,5 Grad Marke, so klein und so kurz wie möglich zu halten. Ja? Also dieses 1,5 Grad Ziel, obwohl wir da so dran kratzen gerade, zählt immer noch und wir müssen jetzt uns noch mehr anstrengen, um eben das so kurz wie möglich und so wenig wie möglich über 1,5 Grad zu halten. Und das war sehr wichtig. Das ist hier zum allerersten Mal überhaupt beschlossen worden. Also dieser Text hier ist das, was beschlossen worden ist in dieser Konferenz, dass man das sagt, dass jetzt, nein, jetzt, weil wir bei 1,5 Grad sind, Sache, die da rausgekommen ist. Eine andere wichtige Sache war, dass unter dem Pariser Klimaschutzabkommen alle Länder alle 5 Jahre ein neues Klimaschutzziel einreichen müssen. Und dieses Jahr, 2025, war es so, dass Länder Klimaschutzziele für 2035 einreichen sollten. Ja? Also das war, alle 5 Jahre gibt es neue Ziele. Und ein wichtiger Punkt dieser Konferenz war, dass man neue Ziele einreicht. Und das ist passiert, aber leider sehr, sehr, sehr langsam. Also am September hatte erst ein Drittel der Länder überhaupt ein Ziel eingereicht. Jetzt inzwischen haben zwei Drittel ein Ziel eingereicht, also 115 Länder haben eingereicht. Das heißt aber, 78 haben noch nicht eingereicht. Also ein Drittel hat immer noch nichts eingereicht, obwohl die Deadline oder die Frist schon lange abgelaufen ist. Und von denen, die eingereicht haben, sind sie relativ, ja, enttäuschend gewesen. Die USA, die waren sehr früh mit einreichen, das war aber noch unter der Biden-Regierung. Und das Ziel zählt eigentlich nicht mehr, weil ja die Trump-Regierung aus dem Pariser Klimaschutzabkommen austreten will. Deswegen zählt es nicht mehr. Und es hat auch nicht dazu geführt, dass andere dann eingesprungen sind und es der USA nachgemacht haben. Ganz im Gegenteil, da ist lange nichts passiert. China hat auch nur 2 Wochen vor der Konferenz eingereicht und leider eben ein Ziel, das deren Pfad nicht wirklich ändert. Die EU hat quasi 2 Tage vor der Konferenz ein Ziel eingereicht und das ist auch eher enttäuschend gewesen. Und dann gibt es eben eine Reihe von Ländern, die noch gar nicht eingereicht haben. Und dazu gehören eben Indien, Saudi-Arabien, Südkorea und Argentinien, also gar nicht so kleine Länder. Also da muss man sagen, das hat die Gesamtsituation leider nicht verändert. Aber in dieser Runde, es gab noch andere Runden vorher, wo Sachen eingereicht worden sind. Und deswegen wollte ich euch kurz zeigen, wo wir stehen. Das ist ein Bild, das wir immer machen mit dem Projekt Climate Action Tracker, wo wir uns angucken, wie die globalen Treibhausgasemissionen über die Zeit aussehen und wo wir landen mit der globalen Temperatur am Ende des Jahrhunderts. Das sind eben globale Emissionen. Hier man sieht historische Emissionen. Und das ist die Kurve, die wir bräuchten für 1,5 Grad. Ja, also 1,5 Grad, wir sind so nah dran, deswegen müssen wir jetzt extrem schnell Emissionen reduzieren und quasi halbieren bis zum Jahr 2030. Wäre das gewesen, hätten wir in 2020 angefangen. Das wird sehr schwierig. Und dies hier ist die Kurve, wo wir sind mit allen Maßnahmen, die die Länder umgesetzt haben. Nicht deren Versprechungen, sondern die Maßnahmen. Und das ist die Kurve, die wir vor 10 Jahren gesehen haben. Vor 10 Jahren dachten wir, dass globale Emissionen ansteigen bis im Prinzip bis zum Ende des Jahrhunderts. Und dann wären wir bei 3,6 Grad gewesen. Das war vor 10 Jahren. Heute glauben wir das nicht mehr. Das ist gut. Also die Kurve ist weg. Heute glauben wir, dass wir eher in diese Richtung gehen, in Richtung 2,6 Grad, also dass die Emissionen ein Maximum erreichen, irgendwie bis zum 2030 und dann stark runtergehen. Das liegt an den politischen Maßnahmen und an den erneuerbaren Energien, die jetzt schneller vorangehen, als wir das vor 10 Jahren noch dachten. Ja, also positiver Schritt, es sieht schon mal besser aus als vorher. 2,6 Grad ist immer noch katastrophaler Klimawandel, aber es sieht schon mal besser aus als vorher. So, und das ist jetzt, was die Länder machen. Was sie vorschlagen zu tun, sind eben diese Emissionsreduktionsziele. Und das ist diese Linie hier, die Emissionsreduktionsziele, die Länder haben, die sie vorschlagen für 2030 und 2035. Die ändern ehrlich gesagt nicht wirklich viel an diesem Bild. Ja, also die Ziele, die die Länder sich bis 2030 und 2035 gesetzt haben, wenn man die jetzt verlängert bis zum Ende des Jahrhunderts, sind wir auch bei 2,6 Grad. Also das ist leider enttäuschend. Was aber gut ist, ist, dass sich Länder auch langfristige Ziele gesetzt haben, wie zum Beispiel klimaneutral zu werden, Deutschland 2045, EU 2050, China 2060, Indien 2070. Und wenn wir die alle zusammenzählen in unserem optimistischen Szenario, dann sieht man hier am Anfang bis 2030 passiert noch nicht so viel, aber dann geht es eben runter, und dann landen wir bei 1,9 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Das ist schon mal sehr viel besser. Auch ein etwas, was das Pariser Klimaschutzabkommen sozusagen in die Welt gesetzt hat, dass man klimaneutral werden will. Die Länder müssen das natürlich alles umsetzen. Aber wenn sie das tatsächlich tun, dann kommen wir hier in eine gute, in eine sehr viel bessere Lage als vorher. Hier Pledges and Target ist das, was die Länder offiziell zum Pariser Klimaschutzabkommen eingereicht haben. Und das Optimistische ist das, was Länder sonst noch gesagt haben, aber nicht eingereicht haben. Indien zum Beispiel ist dabei. Die haben gesagt, sie wollen klimaneutral werden, haben das aber nicht offiziell eingereicht. Deswegen gibt es hier einen Unterschied. So, da stehen wir. Also, ich würde sagen, das Pariser Klimaschutzabkommen hat das verbessert, ja, aber das ist noch lange nicht gut genug und die Länder müssen deutlich nachlegen. Und auch ein Problem ist, dass diese Temperaturzahlen sich über die letzten paar Jahre nicht wirklich geändert haben. Aber es hat sich schon etwas geändert über die letzten paar Jahre. Und das ist hier zu sehen in dem Bild. Das ist das Bild, was wir vor 5 Jahren hatten. Also ist das dieselbe Kurve mit globalen Emissionen, nur jetzt von 2010 bis 2050. Und hier ist nicht 0, sondern 47 bis 49, 59 Gigatonnen sind das, CO2-Äquivalente. Das war die Kurve, die wir noch vor 5 Jahren hatten. Und das ist die Kurve, die wir heute sehen. Also, wir glauben heute, die Emissionen, das habt ihr bestimmt mitbekommen, gehen weiter rauf. Ja, die werden auch sogar noch weiter raufgehen, wahrscheinlich bis zu 2030. Aber heute glauben wir, dass die Emissionen danach schneller runtergehen können und auch ein niedrigeres Niveau in 2050 erreichen können, als wir das noch vor 5 Jahren dachten. Und diese beiden Trends, die sind gegenläufig und die heben sich sozusagen auf. Und deswegen ist in beiden Kurven die Temperatur bis zum Ende des Jahrhunderts gleich, aber der Verlauf dorthin ist völlig anders. Also, wir haben das Paradoxon, dass in In die Emissionen steigen immer noch, ja, auch dieses Jahr ist höher als letztes Jahr. Aber wir hoffen, dass die Emissionen danach schneller runtergehen können. Und das liegt eben daran, dass die erneuerbaren Energien immer schneller sich ausbreiten, also exponentiell sich ausbreiten. Und wir das noch jedes Jahr unterschätzt haben, wie schnell das gehen kann. Ja, also diese schwarzen Linien hier sind jeweils die Vorhersagen der vorherigen Jahre und die dicke Linie ist so, wie es wirklich gekommen ist. Also immer schneller bei ganz links sind Solarausbauten, in der Mitte sind es Elektroautos und rechts sind die Batterien. Also alles geht im Prinzip schneller und weil das so schnell geht, hoffen wir jedenfalls, dass hoffentlich ab jetzt die Emissionen schneller runtergehen können. Das muss natürlich erst noch kommen, aber so sieht es aus. So, dann hier meine letzte Folie ist die zu, was ist sonst noch so passiert bei den Klimaverhandlungen? Also ich hab gesagt, was ich schon gesagt hatte, war, dass die nationalen Ziele nicht so gut ausgefallen sind. Es gibt neue, aber ein Drittel fehlt noch. Was ich auch schon gesagt habe, ist, dass unser Ausblick auf die zukünftigen Emissionen besser geworden ist, aber die historischen Emissionen gehen immer noch rauf. Dann gab es noch andere Diskussionen, die es gab bei der Konferenz. Zum Beispiel gab es sehr viel Diskussion über eine Roadmap for transitioning away from fossil fuels, also einen Fahrplan raus aus den fossilen Energien. Das Wort fossile Energien ist etwas, was sehr schwierig war, es überhaupt in so ein Agreement reinzubekommen, weil die ölexportierenden Länder das zu verhindern gewusst haben. Ja, also die ölexportierenden Länder wollten nicht, dass man überhaupt fossile Energien oder fossile Brennstoffe nennt, weil sie natürlich nicht wollen, dass man sie wollen das Offensichtliche nicht im Agreement haben. Ja, es ist offensichtlich, wir können das Klima nur schützen, wenn wir rausgehen aus Kohle, Öl und Gas. Aber diese Länder haben sich sehr stark gemacht dafür, dass man das nicht nennt. Vor 2 Jahren hat das funktioniert, dieses Wort zu nennen in dem Abschlussdokument. Das ging aber nur, weil es eben in den Vereinigten Arabischen Emiraten waren und der Druck so hoch war, dass die anderen arabischen Länder dem zugestimmt haben. Dem war dieses Jahr aber nicht so und das haben die Länder erfolgreich verhindert, dass in der Abschlusserklärung nichts mehr stand von Fossil Fuels und auch nichts von Roadmap, also nichts von fossilen Energien und nichts von einem Fahrplan. Und das heißt, dass das jetzt offiziell nicht abgestimmt worden ist. Aber man hat trotzdem gesagt, dass Länder wie Kolumbien und Niederlande auch mit der Hilfe von Brasilien jetzt separat von dem offiziellen Verhandlungsstrang eine Konferenz machen wollen, wo es eben darum gehen soll, wie wir raus aus Kohle, Öl und Gas kommen. Das klingt alles ein bisschen absurd, aber es ist halt die Art und Weise, wie diese Konferenz funktioniert. In dem Konsensprinzip, wenn ein Land sagt, das passiert nicht, dann passiert es eben nicht, außer die anderen üben so viel Druck aus auf das Land, dass es dann doch zustimmt. Und in der jetzigen Weltlage war es eben so, dass niemand so viel Druck ausgeübt hat und deswegen wurde das hier nicht verabschiedet. Das heißt aber nicht, dass nichts passiert. Das heißt nur, dass es nicht verabschiedet worden ist von allen. Dann waren Ein anderes großes Thema war der waren die tropischen Wälder, weil das war ja mit Absicht im Amazonas gemacht und Brasilien wollte eben so einen Punkt setzen und hat zum Beispiel eben ein Tropical Forest Forever Facility ins Leben gerufen. Die wurde auch mit Geld bestückt, mit 7 Milliarden US-Dollar. Deutschland hat 1 Milliarde gegeben, Norwegen 3 und einige andere Länder noch eben die restliche Summe. Das ist aus meiner Sicht gut. Man kann viel streiten, ob das der richtige Weg ist, das zu tun, den Regenwald zu schützen, ob das die richtige Art und Weise ist. Da gibt es verschiedene Meinungen. Aber dass man was tut und dass man sagt, hier wir müssen den Regenwald besser schützen, das ist grundsätzlich mal eine gute Sache. Auch hier wollte man eigentlich einen Fahrplan raus aus Abholzung, beschließen. Auch das ist leider nicht durchgegangen und das soll jetzt auch separat gemacht werden. Und noch etwas, was beschlossen worden ist, man hat sich im Bereich Anpassung, also Anpassung an den Klimawandel, geeinigt, weil wir wissen ja, dass die Temperatur steigt und sie wird weiter steigen, solange wir Kohle, Öl und Gas verbrennen, wird die Temperatur steigen. Das heißt, wir werden Klimawandel haben und deswegen müssen wir uns irgendwie daran anpassen und irgendjemand muss das bezahlen. Deswegen hat man beschlossen, diese Anpassungsfinanzierung zu verdreifachen. Da hatte man gehofft, das könnte man bis 2030 verdreifachen, aber das hat man dann noch mal 5 Jahre nach hinten geschoben, also 2035. Aber immerhin, man hat sich geeinigt, da mehr zu tun. Und man hat sich auf Indikatoren geeinigt, wie man überhaupt Anpassung misst. Klingt auch technisch, aber ist auch wichtig, um sozusagen Vertrauen zu generieren, damit die Länder wirklich wissen, worum geht es hier und was müssen wir machen, um uns wirklich anzupassen und wofür kriegen wir dann auch Unterstützung, damit wir das tun. Das ist beschlossen worden. Da sind noch viele andere Dinge beschlossen worden, aber da gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein. Meine Bottom Line oder meine Quintessenz wäre, dass diese Konferenz ja sozusagen die Minimalerwartung erfüllt hat, dass man sich überhaupt geeinigt hat. Und das ist in der jetzt doch sehr auseinanderdriftenden Welt gar nicht selbstverständlich. Also man hat sich überhaupt geeinigt, das ist gut. Aber insgesamt ist der Prozess, wird er in keinster Weise der Klimakrise gerecht, auch den am meisten vom Klimawandel bedrohten Ländern nicht gerecht. Und das ist auch nicht der Notfallmodus, den wir jetzt eigentlich umsetzen müssten, um drastisch Emissionen zu reduzieren, weil die Klimakrise wirklich extrem gefährlich ist. Das ist alles nicht passiert. Kann man vielleicht auch nicht erwarten von diesem Prozess, aber ich hätte es mir schon gewünscht, denn ja, die Klimakrise ist so gravierend, dass wir eigentlich den Modus ändern müssen. Und da wird sich sehen, wie das in der Zukunft weitergeht. Aber noch schlimmer wäre gewesen, das wäre total auseinandergebrochen. Immerhin haben jetzt so die Länder gezeigt, dass sie zu einem regelbasierten Miteinander stehen. Soweit erstmal von mir und zurück an dich.
Danke sehr für die Einordnung zu der Klimakonferenz. Der nächste Beitrag ist auf Englisch, deswegen werde ich jetzt auch einmal ins Englische rüber switchen. Because next up we will hear from
So,
Ed
als
Jarvis, Campaign
nächstes geht
Manager
es
from
jetzt
the
weiter mit Ed
Majority
Jarvis.
Project
Er
in
ist
United Kingdom.
Kampagnenmanager
He will
beim
report on
Climate
how the
Majority
project is successfully
Project im
addressing the issues
Vereinigten
of indoors
Königreich
for climate
und er
protection
erzählt uns ein
and
bisschen
noise
was
reduction
darüber,
efforts
wie man
in
Mehrheiten gewinnen
So,
kann
Ed,
für das
thank
Klimaprojekt.
you so
Und
much.
er wird auch über die
Yes,
COP
thank you.
sprechen, über die
Very
Klimakonferenz.
much
So,
indeed for having
bitteschön.
me. Nicholas, thank you so much for
Danke.
doing a really comprehensive
Danke, dass
job
ich hier
on
sein darf
today's
und danke erstmal
results
an
coming out of
Niklas
that.
für
So
die
let me just
ganzen
start
Daten,
with
Fakten und
where
die
we
Einordnung
are
der
from where
Ergebnisse.
COP got to, and then I'll get
Also,
into the
was ist
updates for
meine
today.
Sichtweise zu der COP
I
und
think you're
dann werde
absolutely
ich weiter
right.
über die
They are
Anpassung
certainly not in
sprechen.
emergency
Niklas, ich
mode.
glaube, du hast auf
It
jeden Fall
was
recht. Wir
absolutely
sind nicht in
minimal
diesem
results from
Notfallmodus
COP
angekommen.
31,
Das waren
in
wirklich
my
nur die
opinion,
Mindestergebnisse,
when I
die
look
man
at
von der
that
COP
data,
erwarten
and that's
konnte.
not to
Das ist
say that
zumindest
the
meine
COP
Sicht.
process
Wenn ich mir
hasn't
jetzt mal die
reached
Daten
benefit,
anschaue,
as
ich will
you
jetzt nicht
say,
sagen, dass
you
es
know,
gar
the
keine
average
Ergebnisse
temperatures these
gab. Du
days
hast es
for
ja
the
gerade gesagt,
temperatures
die
at the end of the
durchschnittliche
century
Temperatur bis zum
are
Ende
certainly lower
des
than they would have been,
Jahrhunderts
but
sind
they're
auf jeden
still in
Fall
a catastrophic
niedriger
place.
mit Blick
And
auf die
that's the reality.
Vorhersagen.
So let's
Aber die
just focus
Katastrophe
on
ist immer noch nah und das
uncertainty.
ist einfach
When we
die
talk about
Realität und darauf möchte ich
1.6
mich jetzt ein
degrees
bisschen
warming
konzentrieren.
by the
Wenn
end of
wir
the
jetzt über den
century, we
Planeten
are
mit einer
talking
Erwärmung von
about the
2,6 Grad
collapse of
sprechen bis
the
zum Ende des
Atlantic
Jahrhunderts, dann
Ocean.
sprechen wir
We're
über
talking
den
about
Kollaps
massive
des
loss of
Atlantiks.
coral
Wir
reefs.
sprechen
We're
über den
talking about
Verlust von
massive loss of ice
Korallenriffs.
sheets. We're
Wir
talking about the
reden
Amazon
über das
returning to savanna. We're
Zusammenbrechen
talking
von
about
Eisblocks.
Earth's lime
Wir
system
sprechen
shutting
über den
down on
Zusammenbruch
quite a
des
dramatic scale.
Tropenwalds. Also da reden wir
Which
wirklich über
means,
eine
so let's just be really clear
dramatische
about what this
Ebene.
means, because
Was
I think it's
bedeutet das? Und
important
da,
for us
glaube ich,
to have
müssen
an
wir ganz
idea of what
klar
this
sein und
really
es ist
means
wichtig,
to be
eine
a
Idee
part
davon
of
zu
the
haben,
long-term
was das
climate
wirklich ganz konkret
resilience
für uns und für das Leben auf unserem
in
Planeten
Europe
bedeutet.
since the end of
Was
agriculture, at
bedeutet
the
das
end
hier bei uns in
agri-fishery, as well as
Nordeuropa?
the
Das
ocean
bedeutet
currents
das Ende von der
collapse, so
Landwirtschaft.
the end of
Wenn der
agriculture,
Ozean
it
zusammenbricht,
means
dann hat das
drought and
Auswirkungen auf die
massive
Landwirtschaft.
sporadic and more intense in
Es
Asia and
bedeutet,
Africa, and
dass
it
es
means all
in
these
Asien und
fires
in
that we see in
Afrika immer
America,
häufiger
floods
extreme
and the fires in Australia,
Wetterverhältnisse geben
intensifying.
wird. Wir sprechen da über
So
Überschwemmungen,
looking
die
at
immer
the
intensiver werden,
civilization
immer häufiger auf
collapse
uns
risk
zukommen werden.
here,
Das
I
heißt,
think
das
it's
sind
really
wirklich Risiken
important
für
that
einen
as a
Kollaps
collective we're
unserer
not hearing
Zivilisierung.
this
Und das ist
as
ganz
bluntly
wichtig,
as
dass wir das mal
unquestioned
laut
saying, I take
aussprechen,
no
weil
joy
meiner
saying this
Meinung
out
nach wird das
loud
einfach nicht oft
from the
genug laut gesagt.
media
Und mir
or
gefällt
from
es auch nicht laut,
politicians.
das
For whatever
auszusprechen.
reason,
Aber die
we get in
Medien und die
fire,
Politiker
but we're
sprechen
not
es auch nicht
hearing
oft genug
it. And what does
laut
this
aus.
mean to people and to life
Was
on this
bedeutet
planet? It
das für die
means
Menschen, für das
huge
Leben auf
displacement of people.
unserem
We're already
Planeten?
seeing
Das
250
bedeutet,
plus
dass
million people
Menschen
displaced by
ihr Zuhause verlassen müssen. Bei der Erwärmung von 1,5 Grad, da haben wir schon enorme Auswirkungen. Und wir sprechen auch über Menschenleben, die verloren gehen, die wir verlieren werden, wegen dieser Klimaauswirkungen. Und es sind die Menschen, die am meisten davon betroffen sind. Es sind diejenigen, die sich am wenigsten wehren können, die am wenigsten dazu beigetragen haben, die am meisten davon betroffen sein werden. Und ich denke, diese Menschen würden die Klimakonferenz auf gar keinen Fall als erfolgreich einstufen. Und diese 1,5 Grad, da sind wir noch weit von entfernt und das wird enorme Auswirkungen haben, vor allem für die am stärksten betroffenen Bevölkerungsgruppen auf unserem Planeten. Also das ist, denke ich, wirklich wichtig hier zu erwähnen. Und ich habe wirklich Gänsehaut, wenn ich das laut ausspreche. Wir befinden uns in einer Notfallsituation und ich glaube, anderen Menschen geht es hier auch ähnlich. Und deshalb finde ich, ist es auch wichtig, ehrlich zu sein, wo wir stehen. Da, wo wir jetzt gerade stehen, wir müssen die nächsten Schritte einleiten. Wir müssen in diesen Notfallmodus und da sind wir einfach noch nicht. Die Tatsache, dass all diese Länder ihre Klimaschutzziele, ihre nationalen Klimapläne eingereicht haben und wir trotzdem nicht uns zu diesen 2,6 Grad hinbewegt haben, das ist wirklich kein gutes Zeichen. Dann die fossilen Brennstoffe, da haben wir ja eben schon kurz etwas zu gehört, aber dass die kaum erwähnt werden in der Schlussempfehlung, das ist wirklich schockierend. Das Verfahren der Weltklimakonferenz konzentriert sich auf den Multilateralismus. Da kommen Länder zusammen und vor allem die Länder mit den fossilen Brennstoffen. Wenn die sagen, wir wollen da nicht mitmachen, dann funktioniert das alles nicht. Multilateralismus, klar, alles schön und gut, das ist aber nicht weitreichend genug. Und wir haben hier ein Verfahren, was einfach keine Durchsetzungsmechanismen mit vorsieht. Das heißt, wir können nicht auf die Menschen zugehen und sie nicht zu ihren CO2-Einsparungszielen zwingen. Und wir haben auch eine Konferenz mit 1600 Lobbyisten für die fossilen Brennstoffe. Das ist einfach kein großer Erfolg. Und ja, es gibt Vorteile, es gibt gute Ergebnisse von der COP. Aber wir müssen uns jetzt mal die Lage bewusst machen, die Notlage bewusst machen. Und es gibt Länder, die Erfolge verbuchen wollen, die sich anpassen wollen, die zum Beispiel Grenzausgleichsmechanismen benutzen wollen, die die Wirtschaft angehen wollen, die die Länder, die finanzielle Anreize schaffen wollen, um wirklich an Bord zu kommen und um sich anzupassen, um Maßnahmen zu ergreifen. Wir brauchen diese wirtschaftlichen Anreize, wir brauchen diese Subventionen, was auch immer, um alle an Bord zu holen. Und das wollte ich jetzt sagen mit Blick auf das ganze Verfahren dieser Weltklimakonferenz. Und das bringt mich zum Thema Anpassung. Wie kriegen wir die Menschen dazu, sich wieder für dieses Thema zu interessieren, für die Linderung der Auswirkungen der Klimakrise? Wir müssen etwas tun mit Blick auf die Klimakrise. Wir sehen es vor uns. Wir sehen immer mehr extreme Wetterverhältnisse auf unserem Planeten. Und ich habe jetzt einige Folien vorbereitet, um Ihnen das mal nahezubringen. Ich hoffe, dass das bei der Veranschaulichung hilft. Also wie wir eben schon gehört haben, ich bin Kampagnenmanager für die Notfallresilienzkampagne im Vereinigten Königreich. Und beim Klimawandel sind wir nicht sicher. Wir müssen noch sicherer werden. Und wie schaffen wir das? Also, wie schon gesagt, der Klimawandel ist hier. 1,5 Grad, da sind wir weit von entfernt und das müssen wir anerkennen und wir müssen etwas dagegen tun. Das heißt, wir müssen uns anpassen. Wir müssen uns anpassen an die Überschwemmungen, an die Temperaturen, an die Waldbrände, an die Hitzewellen. Wie können wir diese Risiken möglichst gering halten? Und das müssen wir auf eine Art und Weise tun, wie wir die CO2-Emissionen reduzieren können und wie wir wir gleichzeitig auch mit der Ökologie und mit dem Naturschutz zusammenarbeiten können. Und hier geht es jetzt nicht darum, die Überschwemmungen komplett zu verhindern, sondern es geht um verschiedene Maßnahmen, wie wir uns an diese Überschwemmungen anpassen können und gleichzeitig die CO2-Emissionen unten halten können. Es muss strategisch sein, es muss transformativ sein. Wir brauchen Gerechtigkeit im Zentrum. Wir müssen die am meisten betroffenen Bevölkerungsgruppen schützen und wir brauchen eine CO2-Reduzierung und gleichzeitig muss die Natur geschützt werden. Herausforderung ist also, die Anpassung ist riesig, ist notwendig und wir haben eine riesen Finanzierungslücke. Wir haben jetzt gerade gehört, dass die Finanzierung verdreifacht wurde. Super, aber diese 120 Milliarden wurden von den 300 Milliarden genommen, die ohnehin schon investiert wurden. Das heißt, wir haben gar keine wirkliche Erhöhung der Finanzierungsmittel, sondern es wurde einfach nur von links nach rechts geschoben. Also, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr Investitionen in dieses Thema und die Art der Anpassung, über die wir sprechen, basiert auf den Communities, auf der Gesellschaft, vor Ort, die Gemeinschaften. Das heißt, wir denken nicht große Investitionen, Infrastruktur, sondern wir denken an die Projekte vor Ort. Wir wollen den Menschen unter die Arme greifen, also Community-Anpassung in den Communities. 89% der Bevölkerung weltweit wollen mehr Handlungen beim Thema Klima. Aber natürlich wollen sie das von ihren Regierungen, aber sie wissen nicht, was sie persönlich machen können. Und wir wollen jetzt die Anpassung zugänglich machen. Wir haben gerade dieses Fenster, was uns offen steht, mit Blick auf die 1,5 Grad und Anpassung im Sinne von, wie können wir uns persönlich anpassen? Wie können wir zum Beispiel Lebensmittel produzieren? Wie können wir resilient sein mit Blick auf Überschwemmungen? Wie können wir mit der Natur zusammenarbeiten? Sichere Lebensmittelketten? Wie können wir Energiesicherheit herstellen? Solche Produkte, Projekte und so weiter. Und das sind Punkte, die wirklich wichtig sind, um Resilienz innerhalb von den Communities aufzubauen. Also das ist wirklich ein Ansatz, der von unten nach oben geht. Und es ist auch wichtig, diese Anpassung durchzuführen, um die CO2-Emissionen weiterhin zu reduzieren. Was aber auch passiert, ist, dass wenn Menschen über Anpassung nachdenken, sie sich auf eine Reise begeben. Das heißt, sie machen das natürlich, weil es so viele gute Gründe gibt, sich anzupassen. Und es ist immer der richtige Weg, sich anzupassen. Aber die Menschen werden dann auch schnell merken, okay, wir gehen jetzt auf die 2,6 Grad zu. Und wir sehen, dass der Golfstrom im Atlantik wahrscheinlich zusammenbrechen wird, kollabieren wird. Das bedeutet, wir werden eine Temperaturerhöhung von 10 Grad in Europa haben. Katastrophal. Also beide Phänomene sind katastrophal. Und wie kann man sich an diese zwei Riesenprobleme anpassen? Wie kann man sich an diesen großen Temperaturanstieg anpassen? Das heißt, ich hoffe, dass Anpassung passieren wird und dass die Menschen merken werden, dass wir jetzt wirklich die Treibhausgasemissionen reduzieren müssen, stärker und schneller, als wir es jemals getan haben. Das heißt, wir sehen das Ganze als einen Eingang, als einen Startpunkt für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Und Klimagerechtigkeit, das muss natürlich im Zentrum all unserer Taten stehen. Hier habe ich einige Beispiele, um das Ganze mal ganz konkret zu benennen. Also, diese Folien lasse ich Ihnen gerne auch später noch zukommen. Also, Kindling Farm, das ist ein Landwirtschaftsprojekt auf Community-Ebene, das heißt, da wird Lebensmittelresilienz hergestellt. Dann zweites Projekt mit Blick auf Risiken bei Überschwemmungen. River Wisse in Devon Estuary, das ist ein super Beispiel. Und wir sind keine Experten in diesen Bereichen. Was wir aber machen wollen, ist, diesen Bewegungen mehr Anerkennung, mehr Aufmerksamkeit zu verleihen. Und wir wollen auch die Menschen miteinander in Kontakt bringen, ein Netzwerk schaffen, sodass die Communities voneinander lernen können. Dann mit Blick auf Feuer- und Brandrisiken, Energieresilienz. Also wie können wir resilient sein mit Blick auf unsere Energieversorgung? Da haben wir ein ganz tolles Beispiel für ein Kraftwerk in London. Und dann noch Wärme und Energie. Das ist ein tolles Beispiel, weil das zwei Themen miteinander verbindet, nämlich CO2-Reduktionen reduzieren. Und wie hilft uns das, sich anzupassen? Denn im Sommer ist es ja sehr warm und dann hat man eine Isolierung. Das bedeutet, das Haus im Haus ist es kühler und das teilt man wiederum mit der Community. Also die Art und Weise, wie wir über Anpassungen sprechen, ist ganz wichtig. Wir sagen nicht, dass die Anpassung die Linderung ersetzt. Wir brauchen beides, denn die Situation ist wirklich düster. Beides muss auf unserer Tagesordnung ganz oben stehen. Wir müssen uns auf beides konzentrieren, aber wir müssen auch ehrlich sein. Also mit Blick auf die 2,6 Grad Erwärmung, wie sieht die Welt aus? Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass die Anpassung greifbar ist, dass sie messbar ist. Wir müssen konkrete Beispiele zeigen und wir müssen den Fokus verlagern. Also es geht nicht mehr nur um Linderung und Notfallantworten, sondern es geht darum, vorbereitet zu sein, resilient zu sein und die Gesellschaften, die Gemeinschaften darauf vorzubereiten. Gerechtigkeit muss im Fokus bleiben. Also Anpassung, das ist ein Ausdruck von Klimagerechtigkeit. Und dann wollen wir natürlich keine Slogan verwenden, sondern echte Geschichten, denn so können wir dafür sorgen, dass sich die Menschen mehr für dieses Thema engagieren. Also wir haben einige Ziele hier bei unserer Kampagne. Habe ich noch ein bisschen Zeit? Ja, vielleicht noch 2 Minuten? Gar kein Problem. Also, in unserer Kampagne haben wir einige Ziele. Wir haben das Bewusstsein, wir haben die Resilienz und wir haben Druck auf die Regierungen. Das ist zumindest das, was wir versuchen wollen. Und das Ganze ist eine Win-Win-Win-Situation, wenn wir alles richtig machen. Denn wir stärken Communities, wir arbeiten mit der Natur zusammen, wir dekarbonisieren und wir arbeiten auch innerhalb unserer Communities. Das macht doch Spaß, oder? Das ist doch was Angenehmes. Was können Sie tun? Und das ist jetzt meine letzte Folie. Also, wir machen ganz stark Werbung dafür, sich zu engagieren. Wir brauchen Freiwillige bei uns im Projekt, also engagieren Sie sich in den Regionen. Sie können echte Safer Champions werden und so können Sie auch Teil vom Projekt werden. Wir haben außerdem auch eine Petition, die Sie unterschreiben können. Und dann haben wir hier noch einen QR-Code für Bewohner im Vereinigten Königreich, also scannen Sie den gerne und unterzeichnen Sie gerne. Da würden wir uns riesig freuen über diese Unterstützung. Dann haben wir einige Berichte, die veröffentlicht werden. Im Dezember wird ein weiterer Bericht veröffentlicht, also schauen Sie sich die gerne an. Und wir wollen natürlich die Geschichten der Menschen hören. Und ich habe viele tolle Beispiele für die Anpassung im Vereinigten Königreich von Menschen dort. Ganz konkrete Beispiele, das ist wirklich sehr interessant, sich anzuhören. Also das wäre jetzt, glaube ich, soweit alles von meiner Seite. Dankeschön. Danke, Ed, das war wirklich sehr interessant. Wir kommen später nochmal auf die Kampagne zu sprechen. Als nächstes haben wir einen Beitrag auf Deutsch. Das heißt, ich gehe auch wieder ins Deutsche zurück.
Carla Remsma, sie ist bekannte Klimaaktivistin und Sprecherin für Fridays for Future in Deutschland und war jetzt gerade auch bei der COP30 dabei und kann uns daher direkte Einblicke in die Bewegung geben. Das heißt, Carla, kannst gerne starten.
Ja, hallo. Erstmal ganz liebe Grüße. Genau, ich bin Carla, ich bin Klimaaktivistin bei Fridays for Future und für mich war es die erste Klimakonferenz. Und gleichzeitig haben wir seit dem es Fridays for Future gibt, eigentlich immer kleine Gruppen von uns, die da sind, die berichten, die genau vor Ort viele Aktionen organisieren und die natürlich auch erzählt haben, wie es war. Und ich glaube, einer der allerersten sehr auffälligen Punkte war, ist, dass es eine Klimakonferenz war, bei der es zum ersten Mal seit vielen Jahren, wieder seit 3 Jahren, viel Zivilgesellschaft vor Ort gab, weil die Klimakonferenzen 2022, 23 und 24 waren in Ägypten, in Aserbaidschan und in Dubai. Und das sind alle Staaten, in denen war es gar nicht möglich zu protestieren, außerhalb des Geländes, also im Gelände, das ist dann ja so UN-Gelände. Da darf man dann so sehr konkret angemeldet Aktionen machen, bei denen darf man wenig sagen, keine Namen, keine Länder etc. Aber man darf es grundsätzlich. Genau. Und in den letzten 3 Jahren gab es aber halt in diesen Ländern erstmal keinen Protest außerhalb des Geländes und auch natürlich wenig organisierte Zivilgesellschaft, weil in einem Staat wie Ägypten ist es einfach sehr schwierig. Leute werden im Zweifelsfall, haben total starke Repressionen. Und das war jetzt diesmal anders. Es gab viel Proteste und viel indigenen Protest. Und das hat natürlich auch den Fokus der Proteste verschoben, die sonst sehr viel von NGOs innerhalb des Klimakonferenzgeländes organisiert sind, ergo sich ganz stark an diesem Prozess abarbeiten und hat eigentlich nochmal so ein bisschen die größeren Fragen aufgemacht. Die indigenen Proteste natürlich ganz viel, gerade in Brasilien, wo jetzt Präsident Lula auf der einen Seite sagt, er möchte hier eine COP, wo ganz viel über Waldschutz gesprochen wird. Auf der anderen Seite, ja, macht er gerade neue Gesetzgebung, die den Wald eben doch wieder leichter zum Opfer macht für Müllabentsorgung, aber auch Ölbohrungen in der Nähe des Amazonas. Und indigene Gruppen haben ganz viel natürlich protestiert und gesagt, ja, hallo, das kann irgendwie gar nicht sein. Wir beschützen diese Ökosysteme. Und das hat auch diesen Landraub, Ölbohrungen und auch Waldschutz viel stärker in den Fokus dieser Konferenz gerückt. Niklas hat das ja auch schon erwähnt, es wurde über so eine Roadmap to stop deforestation gesprochen. Deforestation ist ja eines der großen Probleme. Die Wälder drohen Wald tatsächlich zu einem, statt einer Emissionssenker, zu einem Emissionsverursacher zu werden, was natürlich ganz fatal ist, wenn man sich überlegt, der Amazonas ist für so einen großen Teil der Speicherung von CO2 verursacht. Ohne Amazonas wären wir auf jeden Fall in der Klimaerhitzung noch weiter fortgeschritten. Wenn der jetzt kippt und plötzlich auch selber emittiert, riesiges Problem. Lula hat jetzt außerdem ja auch ganz viel zu seinem Flagship-Prestige-Projekt, war ja der TFFF, die Tropical Forests Forever Facility, zum Mechanismus, mit dem Geld zum Schutz des Regenwaldes organisiert werden soll, der es aber alle auch viel Kritik verursacht hat, weil es eben an der Börse organisiert ist, weil es um so private Investitionen geht, weil gar nicht so genaue Kriterien da sind. Wer kriegt eigentlich dieses Geld? Wie sorgt man dafür, dass es nicht irgendwo in den Regierungen der Regenwaldländer dann hängen bleibt, sondern dass es wirklich auch den indigenen Communities und anderen, die die Länder schützen, eben zugutekommt? Und das alles war in dieser Klimakonferenz ganz stark im Fokus. Und ich glaube, das hat man auch auf jeden Fall in der Dynamik gemerkt, dass plötzlich auch Leute daran erinnert haben, hey, ihr habt es vielleicht auch mitbekommen, es wurde an einem Tag auch das Gelände so ein bisschen, es wurde das gestürmt genutzt. Ich glaube, das war von allem, was ich gehört habe, von Leuten, die da waren, vielleicht ein bisschen sehr starkes Wording dafür, dass es Protest gab, der genau ein bisschen Rangeleien hatte, jetzt aber nicht gewaltvoll oder so geendet hat, der aber nochmal gesagt hat, hey, wir brauchen hier eigentlich einmal diesen Schritt raus. Toll, dass wir hier über diese nitty-gritty technischen Details reden. Aber lass uns mal den Strauß machen. Gerade ist das gar nicht angemessen zu dem, was wir eigentlich brauchen. Das, was Niklas auch gesagt hat. Und ich glaube, das hat man bei dieser Klimakonferenz auf jeden Fall gemerkt. Gleichzeitig merkt man natürlich auch, dass es der Klimabewegung insgesamt, die sich auch so umorientieren muss. Das, was wir in Deutschland oder auch in den UK und in anderen Staaten national erleben, erleben wir auch international. Es geht plötzlich nicht mehr nur um Klimaziele. 2015 hat man sich darum gestritten, um das Pariser Klimaabkommen, die 1,5 Grad, den Fahrplan zu diesen Zielen. Und jetzt geht es plötzlich um Implementation, also die Frage, wie genau setzt man es um? Und da wird es viel technischer. Es geht um Adaptation, Mitigation, Loss and Damage, Finanzen hier, Just Transition da, das Global Goal in Adaptation. Ganz viele so Abkürzungen schwirren in diesem Raum rum. Und das merkt man auch, dass die Klimabewegung auch international sich da neu orientieren muss. Was man, glaube ich, auch einmal sagen muss, das war für mich auf jeden Fall als Aktivistin nochmal wichtig zu merken, ist, Klimakonferenzen sind nicht der Ort, an dem sich alles verändert. Da geht man nicht hin und dann plötzlich ist die Welt gerettet, sondern das sind, ja, ist immer nur so eine Baseline, von der aus eigentlich weitergearbeitet wird. Das Pariser Klimaabkommen war nicht umgesetzt in dem Moment, wo das 2015 in Paris akzeptiert wurde, sondern dann haben danach ganz viele Leute die ganze Zeit weiter daran gearbeitet. Wir sind immer, wie Niklas in seiner Präsentation auch so schön gesagt hat, noch gar nicht am Ziel, sondern sind immer noch dabei, dahin zu kommen. Und genauso war das jetzt auch auf dieser Klimakonferenz. Und auch Klimakonferenzen sind nicht ein Ort, an dem magisch einfach Dinge passieren, sondern das sind so Kulminationsmomente, wo Sachen passieren, auf die Leute seit Jahren hingearbeitet haben. Das Pariser Klimaabkommen ist nicht 2015 out of nowhere entstanden. Zwei Wochen lang wurde übermüdet in einem hässlichen Konferenzzentrum gearbeitet, sondern da hatten Leute ja schon Tage, Wochen, Monate, Jahre lang drauf hingearbeitet. Und das hat man auch bei dieser Klimakonferenz gemerkt. Das ist zum Beispiel im Bereich Just Transition, also so gerechte Transformation, große Fortschritte gab, die auch auf die Leute seit Jahren hingearbeitet haben, die Konzepte geschrieben haben, mit den richtigen Ländern versucht haben, Allianzen zu bilden, um eben zu sagen, wie können wir das dann in diesem schwierigen Setting auch durchsetzen. Das war diesmal so ein bisschen unerwartet überlagert von dem Momentum zum fossilen Ausstieg, das ich das auch schon erwähnt habe, nämlich, dass plötzlich sich so rund um Kolumbien so eine Koalition der Willigen eigentlich gebildet hat, die gesagt hat, wir wollen, dass da drin steht in der Endabschlusserklärung, dass es einen Fahrplan gibt zum Ausstieg aus fossilen Energien. Was eigentlich total skurril ist, dass man das jetzt erst sagt. Wir hatten 29 Klimakonferenzen vor dieser Klimakonferenz und das ist uns völlig klar, Klimaschutz geht nicht ohne den Ausstieg aus fossilen Energien. Und gleichzeitig hat man es nie so richtig geschafft, dahin zu kommen, weil die UNFCCC, es herrscht Konsensprinzip, einzelne Länder können immer alles blockieren und absagen und sagen, sie wollen es nicht. Und das heißt, es gab dieses Jahr dieses unerwartete Momentum plötzlich, die sehr nach vorne gegangen sind. Also das habt ihr sicherlich auch alle mitbekommen, große Hoffnung, am Ende enttäuscht worden, dass es da jetzt in der Abschlusserklärung nichts gab. Gleichzeitig hat sich plötzlich so eine Koalition der Willigen gebildet, die das Ganze auch weiter verfolgen wird und muss. Und ich finde es total unbefriedigend. Also es geht nicht. Wir müssen, die Emissionen müssen so schnell es geht runter. Und dafür müssen wir jetzt anfangen, aus den fossilen Energien auszusteigen und nicht noch ein Process to the, to build up a roadmap, to build support, to blah. Also so dieser klassische UN-Sprech. Das heißt, das passt nicht so richtig zu der Dringlichkeit. Gleichzeitig ist es, glaube ich, eine sehr gute Reflexion des eigentlichen Prozesses. Ah ja, jetzt kommen Länder zusammen, dann überzeugen sie über das nächste Jahr Leute und dann kriegt man vielleicht nächstes Jahr irgendwie ein bisschen was mehr hin. Das Ganze zeigt natürlich auch die...
Ja? Einmal kurz einhaken. Die Verbindung ist leider nicht so gut. Könntest du vielleicht versuchen, dein Video auszuschalten, dass das ein bisschen weniger zieht?
Ja.
Danke dir.
Jetzt besser?
Ja, es ist weniger verzerrt, glaube ich. Danke.
Okay. Genau, das Ganze, man merkt natürlich, es ist keine einfache Verhandlungsdynamik. Einmal gegen die Petrostaaten, was auch viel gesagt wird, so, ah ja, Saudi-Arabien etc. Aber natürlich auch, ich glaube, das darf man nicht vergessen, gegen andere Länder, die fossile Energien als ihren Wachstumsmotor sehen, die sagen, ah ja, alle habt jetzt schon so ein großes Stück vom Kuchen, euch geht's so gut, ihr habt die ganze Entwicklung darauf aufgebaut, wir leiden hier schon unter den Folgen, warum sollten wir denn jetzt hier irgendwie aussteigen? Und das wurde auch in den Verhandlungen ganz gut gegeneinander ausgespielt, wo dann plötzlich, ja, so Petrostaaten versucht haben, sich andere Länder so mit reinzubekommen, zu sagen, so nee, auf gar keinen Fall. Das Ganze auch, es war die erste Klimakonferenz jetzt ohne die USA im Raum und mit einem sehr starken Fokus auf die BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika und noch ein paar andere. Und auch das merkt man, verschiebt natürlich geopolitisch so ein Machtgleichgewicht enorm und hat man auch gemerkt, dass so zentrale Aufgaben oder Sachen waren, die immer wieder aufgekommen sind, eben die ganze Frage nach Finanzierung für Anpassung für eben die Staaten, die jetzt schon stärker von der Klimakrise betroffen sind. Das Ganze ist für mich als Aktivistin und auch als Wissenschaftlerin aus allen Ebenen eigentlich ein völlig unzureichendes Ergebnis. Und das war auch so ein bisschen erwartbar, ehrlich gesagt, weil es ist klar, diese Klimakonferenzen sind immer nur die Baseline. Und gleichzeitig erleben wir, und das auch im Kontrast zu Klimakonferenzen und auch Klimapolitik vor ein paar Jahren natürlich, es gibt eben nicht mehr diesen angeblichen Konsens, wo alle irgendwie sagen, ach ja, solange es nur um Ziele geht, machen wir da irgendwie mit, weil das klingt gut. Nee, es gibt jetzt neue Fronten, wo ganz klar auch zurückgekämpft wird, weil es eben andere Interessen gibt von anderen Ländern, die sagen so, nee, das ist halt eben nicht in unserem Interesse. Und jetzt, wo es konkret ans Eingemachte geht, wo es konkret darum geht, wir müssen raus aus den Fossilen, das ist ein Geschäftsmodell, mit dem einige Staaten und riesige fossile Konzerne, die ja auch wieder auf der Konferenz vertreten waren mit 1600 Lobbyisten, die sagen, nee, auf gar keinen Fall wollen wir hier unser Geschäftsmodell ruinieren lassen und wir kämpfen mit jedem bisschen, das wir können, dafür, das zu erhalten. Und das hat man gemerkt, das hat man auf jeden Fall in dieser Klimakonferenz gemerkt und das merken wir auch natürlich irgendwie auf den Straßen. Genau. Und ich glaube, was es für uns als Zivilgesellschaft gilt mitzunehmen, ist das Ganze, die Klimakonferenz ist ein wichtiger Moment. Es ist nicht der einzige. Es sind 2 Wochen im Jahr sind Klimakonferenz, aber 50 Wochen im Jahr geht es auch darum, dann diese Baseline-Beschlüsse mit nach Hause zu nehmen und zu sagen, wie bringen wir die in die Umsetzung und wie machen wir für nächste Konferenzen wahrscheinlicher, dass es möglich wird, irgendwie zum Beispiel einen Beschluss zum Ausstieg aus den fossilen Energien zu machen. Deutschland beispielsweise hat jetzt und die EU auch, bis auf 2 Staaten, haben eben diesen Fahrplan zum Ausstieg aus den fossilen Energien unterstützt. Das heißt, das ist natürlich was total Gutes, worauf man jetzt Leute auch festnageln kann und sagen kann, nee, hier in Europa, wenn wir jetzt plötzlich anfangen, wieder mehr LNG-Terminals zu bauen, nach Gas zu bohren, das alles passt vorne und hinten zusammen und das auch mitzunehmen, um das als eine Grundlage zu nehmen, mit der man dann für die nächsten Jahre auch weiterkämpfen kann, um ganz, ganz klar zu machen, okay, man lässt sich jetzt nicht in diesem schon Rückschlagsmoment, sagt man einfach so, okay, gut, dann geht's halt nicht weiter, sondern auch klar zu sagen, wir nehmen die Fortschritte, die da aufgemacht wurden, die Bekenntnisse, die gemacht wurden, mit und müssen natürlich aber zu Hause weiter dafür sorgen, dass eben bei nächsten Konferenzen mehr möglich wird, weil es ist klar, es passt nicht zu der Realität, es stimmt nicht, dass es keinen Fortschritt gibt, das hört man ja auch immer wieder, dass Leute sagen, die Konferenzen bringen gar nichts, aber es muss halt eben mehr passieren und das ist auch was genau, man in 50 Jahren dazwischen natürlich auch umsetzen, und zwar klar, wir können uns nicht alleine auf diesen Prozess verlassen. So viel vielleicht mal dazu aus meiner Perspektive.
Super, danke schön. Dann switche ich zurück ins Englische. We will now start the questions part of the
So, wir
webinar
machen jetzt
with an
weiter
input
mit der
from our speakers.
Frage-Antwort-Runde.
And I would like to start
Und ich würde gerne
with a
beginnen
question for
mit
everyone.
einer Frage für
Maybe
alle
starting
unsere
with Ed,
Panelisten.
because
Vielleicht können wir mit Ed
your
beginnen,
project is called the Climate
denn ihr
Majority
Projekt heißt
Project.
ja The
And
Climate
it's a bit the
Majority
question, how do you
Project.
define
Und die
majority
Frage
and
ist,
also
wie
for the
definieren Sie
audience, how do
Majority,
you get
also
a
Mehrheit?
majority
Und auch für die
to
anderen
care
Redner
about
und
climate change
Rednerinnen,
from
wie
your
kriegen wir
market
eine Mehrheit
access?
für
So
das
Ed, if you want to
Klimaprojekt
answer that.
begeistert? Wie kriegen wir die Mehrheit
Yeah, so
dazu
we
bewegt, sich
know
einzusetzen?
from, for example, things like the 89% project, Stephanie
Ja,
Hartley
also wir
out of
haben ja
Pure
verschiedene
Google on that. We
Projekte.
know that around the
Und von
planet
diesen
there is 80 to
Projekten
89% of the
wissen wir,
population that will
dass
climate
89% der
targets or to
Weltbevölkerung
see
mehr
more things
Klimamaßnahmen
happening. So
sehen
we
wollen.
know
Sie
there's a
wollen sehen, dass
majority
mehr
people out
passiert.
there that
Das heißt,
are
wir wissen,
concerned
dass es
about
diese
this. We
Mehrheit
need to
gibt auf
turn
dem
that into
Planeten, die sich
action.
Sorgen machen. Aber
Those
das müssen wir jetzt
a
noch in
large number of those
Maßnahmen
people aren't
übersetzen.
necessarily doing.
Das heißt, wir
Maybe they're
haben diese
excited if you're
Mehrzahl
buying electric
an
cars, but they're
Menschen,
not
die
getting
viel
to the level
machen
of
wollen,
action
die
that they really
vielleicht
need it.
Recycling
Living
betreiben,
trails
die andere
are the
Maßnahmen betreiben.
organizations
Aber
and
wir
big
brauchen
governments
mehr.
that
Wir
are,
brauchen
I
die
would say, are
Regierungen
placing
in
their
den Ländern.
responsibility in this place. So
Und da
when
spreche ich
Carla has
eigentlich auch
talked about,
von
we need to do things
Verantwortung.
on our own. I think
Also,
we need
Carla
to
hat jetzt gesagt,
join
wir
and get
müssten
involved
jeder
in our
und jeder etwas
communities,
machen. Wir
find that
müssen uns
89%,
in unseren
have a think
Communities
about what
einsetzen. Wir
risks
müssen diese
there are to expose
89%
to from a
finden und wir müssen
climate
darüber
that is in
nachdenken, welchen
fire. Is
Risiken
it
wir
food,
ausgesetzt sein werden. Sind es
Is it
Lebensmittel, die
sourcing,
uns fehlen
putting
werden? Sind
plan
es
through,
Feuer
finding the people to do something
oder
about that,
Brände,
where
die auf
can you
uns
get on and
zukommen?
do it?
Und das bringt die
Understand the
Menschen dann
situation is
dazu,
cavalry
etwas
keep
zu
coming.
tun.
We are our own
Und
cavalry
was
in this
wirklich
situation, and we
traurig
need to get on
ist, dass
and find
wir
the people
selber
that
ja die
care about
Verursacher
and
sind.
want
Und wir
more
müssen jetzt
action
die
on
Menschen
climate and get
finden,
on
die sich
and do
Sorgen
it
machen,
and
denen das wichtig
demonstrate
ist, die etwas
to our
tun
governments
wollen.
that
Und wir
this is
müssen
what we
so unseren
need
Regierungen zeigen, dass das ist, was
and be
wir
the change that
brauchen
we want to see
und
in
dass
the
wir die
world. So I think
Veränderungen
we
auf der
know
Welt
that the
sehen wollen.
majority is
Das heißt, wir
how do
wissen,
you
dass diese Mehrheit
engage
da
with them.
ist.
What the
Die
Climate
Frage ist
Majority
jetzt, wie
Project
können wir den
is
Kontakt
saying is
mit denen herstellen?
adaptation is
Und
the
dieses Climate Majority
subtly short
Project
place, but it
ist
is a
dafür
new
da,
entry
um
point for
sich
people
mit der
to step
Anpassung zu
in
beschäftigen, weil
to
diese
that
Anpassung
space.
ein
I would
Startpunkt
say
ist,
also you
um
need to
die
be really
Menschen
careful
an
about
dieses
using the word
Thema zu bringen.
climate action because it is
Und
turning people away from their comfort zones.
Klimaaktion,
We
das
need
muss
to make
wirklich
this
vorsichtig
very,
verwendet werden,
very
dieser Begriff,
relevant
weil
to
das
the
Menschen auch
specific
abschrecken kann.
communities
Das heißt, wir
that are
müssen
suffering
das
that
wirklich
flood risk,
ganz konkret
that
und
fire
relevant
risk,
für die
that want to build
Bevölkerungsgruppen machen,
food
die
resilience,
ausgesetzt
that are
sind
concerned about
gegenüber
water
diesen Risiken
resilience. When you
für
start talking about
Überschwemmungen, für
those things
Lebensmittelknappheit,
rather than
für
something that
Feuer.
is esoteric like climate action, when you
Das
come
macht es ja
at it
ganz
from things
konkret.
that people really care about,
Und
our
wenn wir
hope
dann
is that
den
people will
Menschen
engage in that,
zeigen,
and we're
dass wir uns
seeing that,
wirklich,
what we need to do
dass
is
das Thema
shine
uns
more
wirklich
light
am
on that
Herzen liegt,
and
dann
encourage
können wir
people to
etwas
show people
erreichen.
what
Und so
jobs are
können wir den
possible.
Fokus
And we're
setzen
also,
auf das,
certainly in
was
the UK,
möglich
coming back
ist.
to that petition, we're trying to pressure government into actually
Und im
funding,
Vereinigten Königreich, da komme ich
into
jetzt
actually
nochmal auf die
funding this.
Petition zu sprechen, da wird auch Druck ausgeübt auf die
I
Regierung,
can go
damit
on
sie mehr
for a while.
Finanzierungsmaßnahmen zur Verfügung stellen. Also da könnte ich noch
Yes.
ewig
Would the
weitermachen.
others want to add to that,
Ja, vielleicht
Stephanie?
möchte jemand was hinzufügen. Gerne.
Yeah, maybe a quick one.
Ja, ganz kurz von meiner
My
Seite.
understanding is that we already
Ich
have a
verstehe das
majority of
so,
people
dass
on this
wir
planet
schon
that
diese
want to do more
Mehrheit
around
haben von
climate
Menschen
change.
auf dem
That's
Planeten, die
probably
sich mit
the
dem
issue.
Klimathema
The
beschäftigen
issue is
wollen. Das ist
that
ja ganz klar.
there's probably
Problem
a
ist
model of
jetzt aber,
population that has
dass
something
es
to
einen
lose and
kleineren
something to lose.
Bevölkerungsteil
One
gibt, der
is
etwas
the
zu verlieren
fossil
hat. Und
industry
das ist vor
and
allem die
exporting
Industrie
to
der
countries
fossilen
like India
Brennstoffe
and
oder
Western
die
European
Ressourcen
countries
exportierenden
like
Länder,
Turkey
die
and
davon
Germany and
abhängen.
Spain.
Und nicht
Just
die
as
ganzen Länder unbedingt, sondern
the
bestimmte
largest emitter we
Individuen.
saw is that the fossil fuel
Das
industry makes a
heißt,
profit
die
of 3 billion
Industrie
euros a day.
der
That's
fossilen
not just
Brennstoffe
a
macht
profit of
3
3 billion a
Milliarden
day. And then you
Dollar
can
pro
imagine,
Jahr
even if that
an
number
Gewinn,
becomes
nicht an
right,
Umsatz,
but
an
you
Gewinn.
understand it
Und
as
auch
a
wenn die Zahl
fact,
jetzt ein
it's worth
bisschen gerundet
competing
ist, sie
against the climate
verstehen,
policy
es ist es
and everything
wert,
you can
gegen die Klimapolitik für
to
sie
do it.
anzukämpfen. Das heißt, sie werden
This
alles
is
in ihrer Macht
crucial
Stehende
that people
tun,
will
um
see
dagegen
the cost of
anzukämpfen.
one coal mine.
Und
People will
da
see
werden
how this
Menschen
is
vor
being
Gericht gezogen.
used. That
Darum geht es aber
seems
nicht nur,
to
sondern das
matter
ist
to
ein
me. Yes,
Riesending.
the
Und
positive
diese
qualities
Botschaft
of
überschwemmt
climate
die ganzen
policy as
positiven Elemente der
demonstrated
Klimapolitik.
if we
Das heißt,
really
wenn wir
switch
die
on
Sache
high
richtig
energy
angehen,
efficiency
wenn wir
measures
über
now
hoch
and
energieeffiziente
do it in a way
Installationen nachdenken, wenn wir über erneuerbare Energien nachdenken, wenn wir über soziale Gerechtigkeit nachdenken, dann können wir wirklich etwas Besseres schaffen, wenn man darüber nachdenkt, wie man von A nach B kommt. Öffentliche Verkehrsmittel, es ist günstig, man muss nicht selber fahren. Also das ist doch wirklich eine hervorragende Möglichkeit. Strom auch, da kann man viel richtig machen, man kann es günstiger haben und dann braucht man keine fossilen Brennstoffe mehr. In Europa sind wir komplett abhängig von fossilen Brennstoffen. Wir machen uns da komplett erpressbar. 380 Milliarden Euro pro Jahr werden für fossile Brennstoffe ausgegeben, dann verbrannt. Also das ist meiner Meinung nach kein Geschäftssystem. Das heißt, da ist die Lage wirklich schlimm und wir haben die Möglichkeit, das System hochgradig zu verbessern, wenn wir es richtig machen. Aber die Betonung liegt auf, wenn wir es richtig machen. Ja, da kann ich vielleicht was hinzufügen, weil ich glaube, dass Sie beide recht haben. Wir müssen Klimaschutzmaßnahmen gerecht machen, konkret machen, wie betrifft es die Menschen vor Ort. Aber was wir auch in Betracht ziehen müssen, ist, dass wir immer noch Menschen brauchen, die über die Notwendigkeit der Klimamaßnahmen sprechen. Denn es wird ja Maßnahmen geben, die keinen Spaß machen, die hart sein werden und wo die Vorteile vielleicht noch nicht so ersichtlich sind, weil das System nun mal so ist, wie es ist und weil es viele Menschen braucht und weil erstmal die Dinge verschlimmert werden. Aber es ist auch wichtig, dass wir über die Notwendigkeit sprechen, aus den fossilen Brennstoffen auszusteigen und dass wir über die Notwendigkeit des Klimaschutzes ins Alleingestehen sprechen, auch wenn es manchmal hart ist und auch wenn es Maßnahmen geben wird, die nicht so viel Spaß machen, wie zum Beispiel guter öffentlicher Nahverkehr. Da muss, glaube ich, ein Gleichgewicht gefunden werden und da müssen wir auch ein Bewusstsein schaffen, denn es geht ja nicht nur darum, Dinge zu verbieten, weil wir Spaß dran haben, Dinge zu verbieten, sondern einfach, weil manche Dinge keinen Platz haben in unserem System, wenn es ein gerechtes System sein soll. Und ich denke, das zusammenzubringen, dieses Gleichgewicht zu erreichen, das ist etwas Wichtiges. Und wir wollen ja auch ernst genommen werden, denn es ist ja das, was das Wichtigste ist für die Menschen, die sich engagieren, ist, dass wir ehrlich sein wollen mit unseren Vorhersagen. Wir wollen jetzt nicht da hervorsagen, dass alles so einfach sein wird und alles schon gut sein wird, weil so ist es ja nicht. Und unsere Feinde, die spielen auch nicht immer mit der Wahrheit. Die erzählen auch viele Lügen. Das heißt, wir müssen wenigstens ernst sein und ehrlich sein, wenn wir über dieses Thema sprechen. Dankeschön an Sie alle. Es gab eine Frage, die oft genannt wurde, die Zahl 1600 Lobbyisten für die fossilen Brennstoffe bei der Klimakonferenz wurde ja genannt. Und es wurde jetzt gefragt, welche Auswirkungen der Konferenz sind und wie diese Lobbyisten die Entscheidungen beeinflussen. Wenn Sie also dazu ein paar Beiträge und Kommentare hätten, dann würde das die Menschen, glaube ich, sehr interessieren. Vielleicht kann ich mal beginnen. Also die sind natürlich laut, diese 1600 Lobbyisten. Und das geht, glaube ich, zurück auf die Lobbyregelungen von manchen Ländern. Sie wollten die Möglichkeit haben, an dieser Konferenz teilzunehmen bei der Errichtung der COP. Es ist ja eine offene Konferenz. Es gab 12.000 Beobachter. Die meisten haben einen guten Willen, sind Klimaorganisationen, die sich für den Klimaschutz engagieren. Aber es macht es natürlich gleichzeitig auch leicht für andere, da so rein zu geraten. Das heißt, wir können sie nicht wirklich davon abhalten, teilzunehmen. Andere kommen aber auch als Teil der nationalen Regierungen. Also jede nationale Regierung, je nachdem, wie groß sie ist, bekommt eine Zahl an Tickets, an Eintrittskarten. Und dann gibt es vielleicht auch Länder, wo der Energieminister vielleicht gleichzeitig auch der CEO eines großen Energieunternehmens ist. Und die bringen dann über diese Tickets auch andere Leute auf die Konferenz. Und das ist noch problematischer, weil diese Menschen einen anderen Status haben als die reinen Beobachter. Sie haben Zugang zu den Sitzungsräumen, sie haben quasi eine gewisse Akkreditierung durch die Regierungen, haben also mehr Zugangsrechte. Das wird jetzt versucht, ein bisschen zu begrenzen, aber das funktioniert noch nicht richtig. Ich glaube, dieses Jahr war die Konferenz die erste, bei der man anklicken musste, bei der Registrierung, dass die Ziele der eigenen Organisation in Einklang stehen mit den Zielen der Klimakonferenz. Aber das ist einfach nur ein Häkchen, was man bei so einem Online-Form setzen muss. Das heißt, da werden Lobbyisten der fossilen Brennstoffe auch nicht wirklich abgehalten. Das heißt, das hilft noch nicht richtig. Das heißt, es wird weiterhin einen Weg geben und es gibt aber gleichzeitig auch Proteste, um eben diese Lobbyisten der fossilen Brennstoffe auszuschließen. Bisher hat das noch keine großen Früchte getragen und diese Tickets über die nationalen Regierungen, das ist wahrscheinlich das Schwierigste zu bekämpfen, denn ja, es gibt diesen Beobachterstatus, gleichzeitig haben aber die Regierungen das Recht zu schicken, wen sie wollen.
You want to add something, Ed?
Yeah, Ed, so, Sie etwas hinzufügen?
So that all makes complete sense, but is an outrage.
Ja, das stimmt natürlich. Und das kann wirklich nicht sein, dass dieses Event von der fossilen Brennstoffindustrie und von den entsprechenden Ländern so eingenommen wird. Ja, es ist ein multilaterales Verfahren, aber das bedeutet auch, dass die Diplomatie und die Regierungen der Länder leider sich nicht immer an die Spielregeln halten. Und was jetzt versucht werden muss, ist ein Abkommen zu finden und dass wir das nach 30 COPs immer noch nicht geschafft haben, ist wirklich schockierend. Aber auch wenn es diese Lobbyisten dort gab, gab es auch viele Länder, die viel mit fossilen Brennstoffen zu tun haben und die das auch in der Zukunft sehen. Und das ist wirklich traurig. Und das ist auch das, was uns Probleme bereitet. Also COP kann natürlich gute Ergebnisse erzielen, aber wir werden jetzt nicht durch die COP auf die 1,5 Grad zurückkommen. Was wir jetzt brauchen, ist eine Koalition der Willigen. Wir brauchen diese Länder, die wirklich diesen Willen haben. Die müssen wir zusammenbringen und dann müssen wir wirtschaftliche Anreize schaffen. Und dann müssen wir gleichzeitig auch diese Länder mit den fossilen Brennstoffen ausschließen. Manche Länder setzen sich ja für das Verbrennen von fossilen Brennstoffen ein. Warum? Weil sie nur den wirtschaftlichen Vorteil sehen und weil sie noch nicht die Risiken sehen. Irgendwann werden vielleicht grüne Energien auch günstiger werden, aber dafür haben wir gerade einfach nicht die Zeit. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber es wird teilweise immer wieder dasselbe getan und wir müssen jetzt etwas anders tun. Das heißt, es braucht diese Koalition der Willigen. Das heißt, da geht es auch um eine Reform der COP, um die Durchsetzung. Und vor allem geht es doch um die Communities, um die Gemeinschaften, dass die zusammenkommen und sich gegenseitig unterstützen können.
Thank you. Niklas, do you want to add anything as well?
Danke, Niklas. Möchtest du noch was hinzufügen?
Let's take another question.
Ja, ich habe okay. So viele Punkte, aber nehmen wir ruhig eine andere Frage. Ja, die Koalition der Willigen. Dazu gab es ein paar Fragen. Heiko zum Beispiel. Gibt es da eine Notwendigkeit für eine COP, die nur aus denen besteht, die das Klima wirklich schützen wollen? Vielleicht mit Ländern, die schon zusammenarbeiten? Und dann in Verbindung dazu noch die Frage, ob es vielleicht Sinn machen würde, dass man die Länder zusammenbringt, die ein wirkliches Interesse daran haben, aus den fossilen Brennstoffen auszusteigen. Ist das vielleicht eine Idee, die man anstreben könnte? Vielleicht kann ich darauf antworten. Also da gibt es immer mehrere Punkte zu beachten. Wir haben natürlich diesen multilateralen Prozess mit den verschiedenen Ländern. Aber es gibt verschiedene Gründe, die dafür sorgen, dass dieser Multilateralismus die Probleme nicht lösen wird. Das ist schade, ist nun aber so. Und deshalb gibt es jetzt schon getrennte Gruppen, abgetrennte Gruppen von Ländern, die so etwas machen. Wir haben die G20, die G7, wir haben eine Koalition der Hochambitionierten, also verschiedene Gruppen, die sich auch mit Stahl beschäftigen, Initiativen zum Ende der Abholzung, Elektrofahrzeuge. Also da gibt es ganz viele verschiedene Initiativen von Ländern, die Fortschritte verzeichnen wollen. Rund 700 solche Initiativen gibt es, die schon neben dieser COP stattfinden. Und da gibt es auch gute Beispiele, gute Vorteile, weil da Druck ausgeübt wird, auch auf andere Länder. Aber auch die anderen Initiativen übernehmen nicht immer Verantwortung und liefern nicht immer das, was sie versprechen. Das heißt, da müssen wir vorsichtig sein. Das wurde ja schon mal probiert. Und was ich erstens sehr interessant finde, ist, dass es bei dieser Konferenz sehr deutlich wurde, dass es eine kleine Gruppe von Ländern gibt, die den Fortschritt blockieren. Und das war so offensichtlich dieses Mal, dass die anderen Länder, mindestens 100 andere Länder, wirklich wütend geworden sind und gesagt haben, okay, dann machen wir unseren Fahrplan halt woanders. Und das heißt, es gibt jetzt ganz viele andere Orte, wo so etwas veranstaltet werden kann. Kolumbien und die Niederlande zum Beispiel werden im April solche Veranstaltungen durchführen, um den Fahrplan für den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen voranzutreiben. Also manche Länder haben wirklich so viel blockiert, dass die anderen Länder die Nase voll haben und jetzt woanders weitermachen. Und ich denke, das ist eine gute Bewegung. Man sollte den COP-Prozess nicht stoppen, er ist immer noch wichtig, aber nebenher andere Initiativen verfolgen. Das kann dann am Ende wirklich nützlich sein. Und ich hoffe, dass es zu etwas führt. Und dann noch ein anderer Punkt zum Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen ist folgender. Die EU hat ja ganz stark für einen Fahrplan für den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen argumentiert. Und da hätte es nicht so eine starke Lobbyarbeit gegeben, wenn es nicht diese Opposition gegeben hätte. Aber das ist etwas, was wir alle mitnehmen können. Und wir können sagen, ey, ihr wart doch hier bei der Konferenz. Ihr wollt aus den fossilen Brennstoffen aussteigen. Wo sind denn jetzt eure Politiken, um das auch so zu machen? Also viele europäische Länder bauen neue Infrastruktur auf für fossile Brennstoffe, für Gas und so weiter, machen Gas günstiger. Also all das passiert ja hier nebenher, weil auf internationaler Ebene da so viel drüber gesprochen wurde. Und jetzt müssen sie zu Hause die Verantwortung darüber nehmen. Also hier wird das eine gesagt und das andere getan. Also ich denke, das ist eine interessante Perspektive, sich diese Konferenzen anzuschauen. Und das kann man ja mit nach Hause nehmen und die Lektion daraus ziehen. Ja, vielleicht kann ich auch etwas hinzufügen, denn das ist ja eine interessante Entwicklung, dass das von Ländern kommt oder von Länderblocks. Denn Europa sagt ja, dass es ganz vorne mit dabei ist mit Blick auf Klimaschutz, hat aber gleichzeitig die Ambition für die nächsten Jahre runter reduziert, also sich zu engagieren für den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, das ist wirklich wertvoll und wichtig. Und wir reden jetzt über Klimapolitik in einer Zeit, wo die Geopolitik so viel Raum einnimmt. Und ja, wir sehen Ausstiege aus dem Pariser Abkommen. Das zeigt dann auch die Dominanz auf internationaler Ebene. Also fossile Brennstoffe, Öl und Gas wird als Druckmittel eingesetzt. Und jetzt haben wir diesen Block von Ländern, die sagen, nein, wir werden uns nicht dieser Art von Weltordnung unterliegen. Und die EU hat sich jetzt auf einen Energiedeal mit Donald Trump geeinigt und hat gesagt, Flüssiggas und Öl bekommen wir jetzt von euch. Also das ist auch interessant, diese Bewegung von Ländern zu sehen, die sagen, okay, wir sind wirklich gegen diese Weltordnung der fossilen Brennstoffe, die jetzt so langsam aufkommt. Und natürlich gibt es jetzt noch keine Lösung auf die Klimakrise, denn wir müssen dafür sorgen, dass die Petrostaaten ihre Arbeit niederlegen. Und wir brauchen alle Länder an Bord, nicht nur 100 Staaten. Und natürlich sind es vor allem solche Länder wie die Länder in der EU, die viele fossile Brennstoffe benutzen. Und das ist also auch etwas, was man als Signal nutzen kann an die Länder, die viel exportieren. Das ist einfach nicht der Weg der Zukunft. Und ich denke, das ist eine interessante Entwicklung, vor allem in einer Zeit, in der die Menschen sagen, Klimapolitik ist überhaupt nicht mehr relevant, weil wir andere Faktoren in der internationalen Geopolitik haben, die viel offensichtlicher sind und die globale Landschaft viel mehr beeinflussen. Aber Energie bleibt natürlich ein wichtiger Punkt. Und wir sehen, dass das genau diese Länder sind, die sagen, okay, nein, wir werden diese fossile Agenda nicht weiter akzeptieren und wir wollen nicht, dass Indien, Pakistan oder die Petrostaaten so etwas akzeptieren. Ja, und die Länder, die sich treffen wollen, die müssen wirklich ernsthafte wirtschaftliche Anreize schaffen für die Länder mit fossilen Brennstoffen, damit sie das reduzieren. Und Trump, der jetzt Zölle nutzt für politische Gründe, also dieses Land müssen wir auch dazu bringen, das Thema ernst zu nehmen. Also fossile Brennstoffe zu subventionieren, damit muss man erstmal aufhören im eigenen Land. Also so kann man wirklich diese Verbindung kappen zu den Organisationen, zu den Unternehmen, die fossile Brennstoffe fördern. Und dann können wir diese Akteure zusammenbringen und denken und darüber nachdenken, wie wir vielleicht Zölle verwenden für Produkte, die CO2-intensiv sind. Also wir müssen so einen gewissen wirtschaftlichen Schmerz hinzufügen, gewissermaßen strafen. Es geht nicht nur um positive Anreize, um schneller die Emissionen zu reduzieren, sondern wir müssen gleichzeitig auch finanzielle Nachteile schaffen für fossile Brennstoffe, sodass es nicht mehr wirtschaftlich gesehen ein Vorteil für sie darstellt.
Vielen Dank. Wir haben hier noch eine Frage von Amelie, aber nicht ich, deine andere Amelie. Ob es relevante Diskussionen oder Ergebnisse zum Thema geschlechtergerechte Klimapolitiken gab. Ich weiß nicht, Carla, Niklas, haben Sie etwas dazu gehört? Zu diesem Thema? Bei dieser COP gab es einen Gender Action Plan. Ich bin da jetzt nicht zu tief im Thema und in den Verhandlungen drin, aber es gab feministische Gruppen, die sehr froh damit waren. Wenigstens gibt es einen Action Plan, einen Aktionsplan für Geschlechtergerechtigkeit. Das heißt, dass Frauen oft mehr von der Klimakrise betroffen sind. Aber sie haben auch Wissen für Klimalösungen, denn sie beschäftigen sich in Sektoren, die sich mit der Zukunft befassen, die sehr transformativ sind, Pflege, Bildung, Landwirtschaft und viele andere Landwirtschaftsbereiche. Was auch sehr interessant ist, ist, dass es in manchen Ländern so ist, wie wir das auch bei fossilen Energieträgern ist. Wir haben gesehen, dass manche Länder komplett blockiert sind. Und bei diesem Aktionsplan sehen wir, dass es manche Länder gibt, die sehr streng dagegen waren. Das war bei der Abschlusszeremonie sehr deutlich. Da waren manche Länder, die gesagt haben, ja, also zum Beispiel Saudi-Arabien, Russland, Argentinien oder Paraguay und auch der Heilige und auch Vatikan waren sehr deutlich. Sie waren sehr im binären System verankert und haben gesagt, Gerechtigkeit zwischen Mann und Frau, und sie wollten, dass das auf jeden Fall auch eine Fußnote im Text einnimmt. Und sie waren sehr stark gegen das, was andere Akteure vorgeschlagen haben. Und sie haben gesagt, ja, lass uns jetzt einfach weitermachen. Aber ja, diese Aktionsprogramme gibt es. Es gibt sehr progressive Länder und dieser Aktionsplan wurde jetzt auch bestätigt. Es ist nicht so intensiv, wie wir uns das erhofft hatten oder wie manche sich das erhofft hatten. Aber immerhin gibt es diesen Programm und dieses Programm, und wir wissen, dass Frauen große Lösungen, tolle Lösungen haben. Dann jetzt mit einer Frage für Niklas zu den Vorhersagen für 2100, die Sie erwähnt hatten. Schließen Sie auch schon selbstverstärkende Effekte nach dem Wendepunkt ein, wie zum Beispiel Permafrost oder weniger CO2-Bindung durch Wälder? Esther hat diese Frage gestellt. Ja, vielen Dank, sehr gute Frage. Wir kennen das Klimasystem nicht zu 100%. Wir rechnen nur mit Wahrscheinlichkeiten. Also ob wir jetzt einen Wendepunkt erreichen, wissen wir nicht ganz genau, wann das passiert. Wir wissen nur, welche Wahrscheinlichkeiten wir haben. Die Temperaturschätzungen, die ich gezeigt habe, bis zum Ende des Jahrhunderts, bringen noch sehr viele Unsicherheiten. Ich habe es gezeigt, aber was ich nicht deutlich gezeigt habe, war, dass es diese Unsicherheit gab. Und mit einem vereinfachten Klimamodell sehen wir diese Zahlen. Und dann gibt es noch ein viel komplizierteres Modell mit sehr vielen Wendepunkten und Kipppunkten. Und das 2,6 Grad, das hatte ich erwähnt. Es gibt noch aber auch ein Drittel eine Chance, dass wir über 3 Grad hinausschießen. 2,6 Grad ist bereits ein Punkt, aber das wäre eine Situation, die wir einfach nicht mehr managen könnten. Und wir haben aber sehr hohe Wahrscheinlichkeiten, dass wir auch dahin geraten. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Das ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Dieses Risiko möchte ich aber nicht eingehen. Und aktuell sehen wir aber, dass dieses Risiko durchaus besteht.
Really not. Really not.
Das wollen wir natürlich nicht. Wir reden hier von Dingen, die wir nie vollkommen verstehen können. Wir gehen große Risiken ein. Wir setzen die ganze Menschheit aufs Spiel. Die größte Herausforderung, die wir als Spezies jemals hatten, ist der Klimawandel. Und wir gefährden unser ganzes Leben. Das passiert. Und Menschen, die jetzt Teenager sind, die werden das erleben. Kinder werden das erleben. Das ist eine Realität für sie. Und wenn wir uns jetzt nicht bemühen, konkrete Ziele zu erreichen, dann wird das nie passieren. Wir dürfen nicht einfach nur optimistisch sein und auf das Beste hoffen. Wir müssen wirklich die vorsichtigen Modelle berücksichtigen und dann damit rechnen. Was können wir also tun, damit wir endlich in einen Notfallmodus gelangen, damit wir verstehen, okay, wir müssen jetzt wirklich agieren, wie können wir Fortschritte erzielen? Wir machen diesen Fortschritt aktuell nicht. Ja, etwas passiert, das sehe ich schon. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es gar keine Fortschritte gibt, aber wir machen nicht genug Fortschritte. Das sollte überall in den Nachrichten sein. Jeden Tag sollten unsere Politikerinnen und Politiker sich darauf konzentrieren. Wir sollten uns genauso darauf konzentrieren, wie das bei Corona war. Corona wirkt dagegen fast lachhaft, wenn wir uns jetzt überlegen, wie schlimm die Klimakrise ist und die Sirenen, die Alarmglocken sind noch nicht laut genug, meiner Meinung nach. Und wir sind noch nicht annähernd an dem Punkt, an dem wir eigentlich sein müssten. Ja, das ist wirklich das Problem, die Aufmerksamkeit. Ich habe noch eine Frage an Maximilian. Wie sehen Sie die Verbindung zwischen Mitigation und Anpassung? Wir haben darüber gesprochen. Geht das Hand in Hand? Und haben Sie Ideen, wie man das dann auch umsetzen könnte? Wer auch immer von Ihnen antworten möchte, vielleicht fange ich an. Bei dieser COP haben wir gesehen, dass Anpassung immer wichtiger wird, auch bei den Verhandlungen. Wir haben die Länder des globalen Südens gesehen und die am wenigsten entwickelten Länder gesehen, die gefordert haben, dass 120 Millionen Dollar Anpassungsfonds bis 2030 bereitgestellt werden. Und wir haben jetzt die Verdreifachung der Anpassungsgelder bis 2035. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, dann denkt man, okay, es könnte 120 Milliarden sein oder auch weniger. Es ist noch keine eindeutige Zahl vorhanden. Und die Länder, die am meisten von der Klimakrise betroffen sind, möchten über Anpassung sprechen. Denn sie sagen, wenn wir das Geld nicht für die Anpassung haben, wenn wir nicht die richtige Unterstützung kriegen, dann werden keine Mitigationsbemühungen auch wirklich Früchte tragen. Denn die Krise ist so immens, wenn wir uns zum Beispiel Ostasien anschauen. Da gibt es Taifuns in Vietnam, in Thailand, in China. In den letzten Wochen war da so viel los. Dann hatten die Menschen keinen Zugang zu Wasser und Strom. Sie waren abgeschnitten von diesen Ressourcen. 100.000 Menschen waren abgeschnitten. Und sie sind an vorderster Front an der Klimakrise. Und Anpassung ist etwas, das nicht genug angegangen wird. Und Mitigation wird nicht funktionieren ohne Anpassung. Es ist aber auch deutlich, dass wir uns nicht anpassen können, wenn wir 2,6 Grad oder 3 Grad Erwärmung sehen. Das geht nicht. Wir können uns da nicht anpassen. Wir müssen uns also, wir müssen beides machen, Mitigation und Anpassung. Es wird niemals genug sein, um wirklich Menschen und den Planeten zu schützen vor den schlimmsten Konsequenzen der Klimakrise. Wir haben in den Verhandlungen gesehen, dass es sehr viele Länder gab, die sich dem Fahrplan zum Ausstieg aus fossilen Energieträgern gestemmt haben. Sie wollten sich nicht dazu verpflichten. Das ist für manche Länder sehr schwierig, für weniger entwickelte Länder, weil sie sehr stark davon abhängen, von fossilen Energieträgern als Energieversorgung, als Stromversorgung. Und sie haben gesagt, sie brauchen auch das Geld. Und das hat es für Länder wie Saudi-Arabien leicht gemacht, um diesen Vorschlag entsprechend anzupassen, wenn es um die fossilen Energieträger geht. Wir leben in einer Welt, in der sich die Entwicklung auch stark verändert. Manche Länder möchten natürlich auch profitieren von der Anpassungsfinanzierung, aber Saudi-Arabien nutzt das dann anders aus. Also wir sehen, dass in Saudi-Arabien natürlich eine ganz andere Entwicklung vonstatten geht als in Äthiopien. Und das kann man einfach nicht vergleichen. Diese Petrostaaten, die profitieren von der Klimakrise, von den fossilen Energieträgern, und sie sollen Zahler werden, Geberländer und keine Nehmerländer. Das müssen wir irgendwie hinbekommen. Wir können uns aber nicht an eine Welt anpassen, die so starke Erwärmung erlebt, und wir müssen, können uns nur anpassen, wenn wir auch eben Mitigation betreiben.
Anything to add?
Noch etwas, das Sie hinzufügen wollen, Ed? Ja, absolut. Wir müssen beides tun. Wir müssen natürlich die Klimakrise abschwächen, aber wir müssen uns auch anpassen. Seien wir ganz ehrlich, es betrifft die vulnerabelsten Gruppen. Und es ist so schwierig zu begreifen, wie schlimm das Problem wirklich ist. Das Climate Maturity Project versucht, das zu zeigen, versucht, konkrete Beispiele darzulegen. Ich hatte das auf den Folien dargelegt. Ich teile meine Folien auch gerne, denn es gibt da sehr, sehr gute Beispiele, wie Gemeinschaften zusammenkommen und aktiv werden, um Anpassungen durchzuführen. Dekarbonisierung passiert. Treibhausgase werden reduziert und die Regenerierung des Ökosystems wird dadurch vorangetrieben. Wir haben drei Kreise und in der Mitte gibt es diesen Punkt, wo alles vereinbart wird, und wir wollen diesen Punkt vergrößern. Wir wollen, dass alle Punkte gut miteinander zusammengreifen und Hand in Hand gehen. Wir brauchen also auch Maßnahmen, die klimafreundlich sind. Wir können uns nicht gegen Fluten schützen, wenn wir dabei aber wieder auch CO2-Ausstöße haben. Wir müssen diese Anpassungsmaßnahmen so gestalten, dass wir den Planeten nicht zerstören, sondern dass das auch der Klimakrise entgegenwirkt. Wir müssen mit der Regenerierung der Natur zusammenarbeiten. Und es gibt da ein paar schöne Beispiele, die ich auch schon auf dem Bildschirm gezeigt habe. Es gibt diese Beispiele, wir müssen sie nur finden. Was passiert bei Ihnen vor Ort, in Ihrer Gemeinschaft? Finden Sie die richtigen Leute, finden Sie die 98% in Ihrer Umgebung. Schauen Sie, ob es vielleicht Menschen gibt, die bereits Maßnahmen ergreifen, die bereits aktiv sind. Unterstützen Sie diese Organisation lokal vor Ort. Und wenn es da noch nicht genug Beispiele gibt, dann schaffen Sie diese Beispiele selbst. Dann überlegen Sie, was Sie tun können, wie Sie diese Risiken begegnen können. Wir möchten auch Menschen dabei unterstützen, die ersten Schritte zu machen. Menschen, die noch keine Erfahrung haben, das macht vielleicht Angst, weil man nicht weiß, wie man vorgehen soll. Aber wir möchten Menschen unterstützen, diesen ersten Schritt zu wagen und dadurch auch Beispiele liefern von Menschen, die bereits Erfahrung haben. Ja, also anpassen und Mitigation, das gehört zusammen.
Yes, I think there's quite the agreement on that.
Ja, da sind wir uns einig. Wenn Sie nichts hinzufügen wollen, Niklas, dann habe ich noch eine andere Frage. In Deutschland, aber auch in der EU als Ganzes, gibt es viele Diskussionen zur Aufrüstung angesichts der geopolitischen Spannungen. Wie beeinflusst das Klima? Gibt es bereits Klimareaktionen auf den Krieg oder ist das in den Berechnungen bereits berücksichtigt? Oder gibt es da noch weitere Auswirkungen dazu?
To a certain extent,
in gewisser Weise ist das natürlich so, dass die fossilen Energieträger aus der Rüstung, die dabei verwendet werden, bereits in der Kalkulation mit einberechnet. Aber die Treibhausgase aus bewaffneten Konflikten ist jetzt nicht so groß, dass es so einen großen Unterschied machen würde. Aber was wichtig ist, ist bei bewaffneten Konflikten, dass sie die Aufmerksamkeit ablenken. Menschen schauen auf die Kriege, sie beschäftigen sich damit, machen sich Sorgen und Klimadiplomatie und Klimapolitik funktioniert nur, wenn es 100% der Aufmerksamkeit erhält. Und jetzt ist es so, dass die Aufmerksamkeit der PolitikerInnen und der Menschen anderswo liegt. Andere Probleme stehen im Fokus und die Klimakrise ist nicht im Zentrum der politischen Agenda. Das macht diese Klimakonferenz noch schwieriger. Aber umso wichtiger, denn innerhalb dieser 2 Wochen, wo diese Konferenzen stattfinden, ist Klima ganz oben auf der Prioritätenliste. Und dann muss man natürlich diese Zeit auch ausnutzen. Wir sprechen jetzt darüber, Menschen lesen in den Nachrichten darüber. Deswegen ist es umso wichtiger, dass bei diesen internationalen Konferenzen sichergestellt wird, dass da wirklich in diesen 2 Wochen des Jahres Klima die oberste Priorität auf der Tagesordnung ist. Und wir müssen natürlich auch das Scheinwerferlicht darauf legen. Ja, und da möchte ich auch noch etwas zu sagen. Die geopolitische Situation ist sehr düster, wenn wir uns die Kriege anschauen. Und das ist aber ein weiterer Grund, warum wir über Anpassung nachdenken müssen. Besonders in Großbritannien importieren wir 40% unserer Lebensmittel. Wenn sich das verändert aus Klimagründen oder einer Vermischung aus Klimagründen und Kriegen, dann müssen wir anders darüber nachdenken, wie wir die Lebensmittelsicherung sicherstellen können für unsere Bevölkerung. Das ist eine große Gefahr für unsere ganze Bevölkerung und das ist in der aktuellen Zeit keine tolle Situation. Und das ist eine besondere Situation in der Weltgeschichte. Die Bedrohung durch Kriege in dieser Hinsicht ist natürlich sehr beängstigend und deswegen ist es auch wichtig, da vorsichtig vorzugehen, sich vorzubereiten, sich auf das Schlimmste vorzubereiten. Vielen Dank, dass Sie noch diese Perspektive mit eingebracht haben. Angesichts der Zeit müssen wir bald zum Schluss kommen. Deswegen möchte ich gerne noch mit einer positiven Aussage oder einem positiven Statement abschließen. Es wird oft negative Sachen gesagt, aber vielleicht haben Sie etwas Positives, das Sie daraus mitnehmen können. Vielleicht kann jeder von Ihnen eine positive Sache äußern und auch einen Handlungsaufruf loswerden. Was können Menschen, die jetzt dieses Webinar angeschaut haben, tun? Wie können sie sich einbringen und sich engagieren?
Ja,
ich möchte gerne anfangen. Also was positiv war, war, dass es ein Momentum gibt in Bezug auf den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern. Insbesondere in diesen Situationen, wo es oft sehr strittig ist. Es gibt einige Länder, die sich dagegen gestemmt haben. Aber das ist einer der wichtigsten Punkte in der Klimakrise. Und sich verpflichten ist auch wichtig. Es ist wichtig, dass die Staaten nach der Konferenz Follow-up betreiben, verschiedene Konferenzen organisieren und weiter voranschreiten, dieses Thema weiterverfolgen. Und ich fand, das war unerwartet, aber eine sehr positive Entwicklung. Und das ist auch das, was ich jetzt sagen würde. Das können wir daraus mitnehmen. Wir müssen die Regierung weiter unter Druck setzen, insbesondere innerhalb der EU und auch die deutsche Regierung müssen wir sicherstellen, dass es uns wichtig ist, dass sie auch ihre Versprechen einhalten. Wir wissen, dass das, was Sie jetzt sagen, nicht mit dem übereinstimmt, was Sie auch zu Hause tun. Und wir müssen zu Hause endlich das tun, was Sie auch an anderer Stelle sagen, dass Sie es tun wollen. Und das ist natürlich auch ganz klar der Ausstieg aus den fossilen Energieträgern. Ja, da stimme ich zu. Deswegen möchte ich noch etwas ergänzen. Bei der Konferenz konnte man sehen, wie wichtig die zivile Gesellschaft ist. Es war eine sehr vielseitige und vielfältige Landschaft an Demonstrationen und das hatte große Auswirkungen. Die Delegationen haben sich entsprechend auch davon beeinflussen lassen und das ist auch mein Handlungsaufruf. Ich möchte sagen, wie wichtig es ist, dass Sie alle und wir alle innerhalb unserer Gesellschaft agieren. Wir müssen uns engagieren. Wir müssen unsere Ressourcen nutzen, unsere Möglichkeiten nutzen, unsere Zeit aufwenden, die Sie verfügbar haben, um auch andere zu überzeugen, positive Auswirkungen zu machen und sich wirklich zu engagieren. Denn das macht wirklich einen Unterschied, wenn man sich engagiert, wenn man sich einbringt.
Ja. So it's difficult to be
es ist sehr schwierig, jetzt unheimlich positiv aus dieser COP herauszugehen. Der Multilateralismus ist nach wie vor vorhanden, es lebt noch, das finde ich schön. Aber mir fehlt immer noch die Dringlichkeit. Aber was ich doch sagen möchte, ist, ja, der Multilateralismus besteht noch fort, aber wir müssen da einfach noch viel mehr tun, um wirklich die Temperaturen einzudämmen. Jetzt zum Handlungsaufruf. Die Zivilgesellschaft ist enorm wichtig. Und da kommt keiner, um uns zu retten. Wir müssen uns selber retten. Wir müssen unsere Gesellschaften selber sichern und schützen. Gehen Sie in Ihre Gesellschaften, gehen Sie in Ihre Communities und überlegen Sie, wie Sie gemeinsam das angehen können. Und ja, das unterstreiche ich einfach.
Yeah, thank you all so much for coming and
vielen Dank für Ihre Anwesenheit. Vielen Dank, dass Sie hier gesprochen haben. Das war wirklich wichtig, darüber zu sprechen, das ins Scheinwerferlicht zu rücken und zu überlegen, was jetzt auch kommt. Was kommt jetzt bei Europe Calling? Nächste Woche am Montag haben wir ein Webinar. Wir werden das Buch Here Comes the Sun besprechen. Wir werden auch weiter über das Klimathema sprechen. Kommen Sie einfach nächsten Montag zu unserem Webinar. Vielen Dank alle diejenigen, die hier da waren, die zugehört haben. Und ich wünsche Ihnen allen einen wunderbaren Abend.
Thank you very much.
Vielen Dank.